Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Wir sind in Woche, wir haben uns Woche 12 hinter uns, haben Woche 13 vor uns, die Rivalry Week, die letzte Woche der regulären Saison, die Hate Week, Thanksgiving, wie man es auch nennen will. Es gibt viel zu besprechen. Wir machen trotzdem aus terminlichen Gründen eine Express-Sendung draus. Zum einen mit Jan Wegfeld, der immer noch in den USA weilt. Hallo Jan.
Moin moin und Grüße aus dem komischerweise verregneten Buffalo. Ja, ich bin immer noch da und es ist auch meine Schuld, dass wir heute nur eine Express-Sendung anbieten. Dafür bitte ich schon vorab um Entschuldigung. Und ansonsten ist Hate Week.
Und ja, Jan Wegwert, also schubst unschuldige Omas auf dem Weg zum Walmart in Buffalo um. Christian Schimmel von der Draft.de tut dies in Montabaur. Da, Christian.
Selbstverständlich. Und oh say, can you see that the Trojans still can't tackle anybody? Wunderschöne Hate Week, alle zusammen.
An dem die USC Trojans übrigens nicht teilnehmen werden, weil ihr Spielplan ist schon durch. Also die schauen dieses Wochenende tatsächlich nur zu und das Wochenende drauf übrigens ja auch. So, ja, wie gesagt, wir springen nur schnell durch das Geschehen von letzter Woche. Das, was vielleicht am wichtigsten war und eigentlich ein Spiel, das komplett unwichtig war und deshalb habe ich es nicht auf dem Radar und deshalb bin ich auch nicht nochmal nachschauen gegangen, was da genau passiert ist, aber Florida State schlägt North Alabama 58-13, was somit die unspektakulärste Nachricht des Wochenendes wäre, wenn sich nicht Jordan Travis schwer am Bein verletzt hätte und für die Saison raus ist.
Ja, das ist wirklich eine fürchterliche Verletzung gewesen und auch ein schwerer Schock. Also ich habe das ein bisschen verspätet, ist mir das in die Timeline gespielt worden, weil ich erst was anderes gesehen hatte und ich war wirklich, also tief traurig, kann man schon sagen. Es ist immer blöd zu sagen, schaut es euch nicht an, weil dann schauen sie es alle an, aber es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme
Tyrone Protro oder wie?
Ja, also und also genau, oder Mackenzie Milton oder so. Es ist dieser Hip-Drop-Tackle, ne? Den haben wir ja, der ist ja in der NFL gerade auch so ein bisschen in der Diskussion, ob man den abschafft, ne? Dieses von hinten den Spieler umgreifen, das Gewicht verlagern oder dem eigenen Gewicht quasi zu Boden ziehen und damit hat man ja oft eine Hebelwirkung mit den eigenen Beinen, die dann hinten entweder in den Knöchel oder ins Bein oder ins Knie des Gegners fallen und da bricht es dann halt und bei ihm ist halt das Bein gebrochen, komplett durch und es schlenkerte hin und her. Also ja, wirklich ganz schlimm. Ne? Also wirklich eine der schlimmeren Verletzungen, die ich je gesehen habe und hat mich wirklich auch diese ganze Geschichte, wie Jordan Travis sich da hochgearbeitet hat, dann zum College Football Star geworden ist, ist ja keiner dieser absoluten Über-Recruits gewesen. Ein super Leader, der jetzt Florida State als eine der wichtigen Personen, als einer der Protagonisten wieder nach oben geführt hat, nach vielen Jahren, wo es ja doch eher dürr aussah. Und dann gegen North Alabama, ein FCS-Team, im letzten Heimspiel, ja, passiert dann so eine fürchterliche Verletzung. Und ja, jetzt muss man natürlich abwarten. Wie schlagen sich die Seminoles mit Tate Rodemaker, dem Backup-Quarterback, der ein ganz anderer Typ ist, also natürlich auch nicht so talentiert, aber auch ein ganz anderer Typ, ist eher so ein Pocket-Passer und nicht so ein improvisierender Dual-Threat. Ja, wie schlagen sie sich jetzt gegen Florida im Sunshine-Showdown und dann natürlich danach auch gegen Louisville? Denn letztlich gibt es sicherlich viele Teams, die für das Komitee jetzt attraktiver sind, in die Playoffs zu setzen, als die Seminoles ohne Jordan Travis.
Das wäre die Frage, Christian. Kannst du dir vorstellen, dass Florida State, wenn sie jetzt ungeschlagen ACC-Champion würden, quasi die Oddmen out sind, weil man dann als Komitee sagt, naja, aber der Quarterback?
Ungeschlagen? Nein. Weil wir hatten das
ungeschlagen
ja...
Ungeschlagen schwierig.
Wir hatten das ja hier in der Debatte schon öfter.
Naja, wenn wir es kurz hochrechnen, nehmen wir an, wir haben mal ungeschlagenen Big Ten Champion.
In?
Wir haben ein...
Wir können ja höchstens vier ungeschlagene Teams haben. Das ist das korrekt. Problem.
Genau, aber wenn
FSU gewinnt, kommen, sind sie drin. Und dann sind sie auch über einen One. Also die einzige Frage, die sich stellt.
Das Komitee hat dann ein Problem, wenn Alabama Georgia schlägt.
Das ist knapp. Genau. 30-27 genau. Oder so.
Und weil dann müssen sie überlegen, ob sie Georgia draußen lassen.
Richtig.
Das ist, glaube ich, die Horrorvorstellung gerade.
Ne, oder den SEC-Champ draußen lassen.
Nee, den können sie nicht draußen lassen. Schade. Alabama kann nicht draußen sein, das wird nicht funktionieren. Das ist genau die eine Krux.
Ja.
Wenn Alabama gegen Georgia gewinnt, weil letztlich ein One-Loss Texas, auch wenn man sicherlich davon ausgehen kann, dass das Team qualitativ besser ist als ein Florida State Team mit Rodemaker, kann man nicht reinnehmen. Das kann man, also könnte man, aber das kann man nicht begründen.
Nimmst du ein One-Loss Texas, das Alabama geschlagen hat, nicht rein und nimmst Alabama rein, ja?
Nein. Ich meinte jetzt gegenüber FSU, gegenüber einem ungeschlagenen FSU. Ja, das ist genau die Frage. Das wird viele, viele Diskussionen hervorrufen, weil wir einfach dieses Jahr so viele Spitzenteams haben, beziehungsweise so viele Teams, es gab relativ wenig Überraschungen. Wir haben einfach einen großen Pool an ungeschlagenen und One-Loss-Teams. Ich meine, letztlich, was passiert, wenn Louisville jetzt Florida State schlägt? Ist es ein One-Loss-Team, was reingehört? Meiner Meinung nach nein, aber und die werden auch ihren Case aufmachen. Die werden sicherlich das eine Team sein, was irgendwie Odd-Team out ist, sagen wir mal. Aber der Rest, ja, wenn Alabama gegen Georgia gewinnt, dann wird es eine Diskussion und Texas durchgeht, wird es eine Diskussion um Texas, Alabama und Georgia geben. Überhaupt keine Frage.
Ja. Und wie gesagt, es ist nicht die vier besten Teams. Dann kannst du das total auf, sondern es ist primär most deserving. So war es die letzten Jahre. Und das wird das. Wir brauchen einfach einen Big Ten Champion Iowa, dann lösen sich viele Probleme von.
Eieiei. Also, Florida State hat es natürlich insofern in der Hand, wenn die jetzt zweimal überzeugend gewinnen, dann führt eigentlich dürfte kein Weg dran vorbeiführen, dann führt kein Weg an ihnen vorbei. Und dann haben wir das so eine Situation wie bei Ohio State damals mit Cardale Jones. Wenn der Backup-Quarterback oder wenn das Team mit Backup-Quarterback weiterhin dominant aussieht, dann gibt es überhaupt keinen Grund.
Also wir sind uns aber einig, dass wenn Florida State durchgeht, sind sie drin, Big Ten Champion ungeschlagen drin, Sieger von Washington, Oregon drin?
Ja, Oregon würde ich immer sagen, ist drin, weil sie einfach momentan vielleicht sogar das Team sind, was die beste Form hat oder das stärkste Team sein könnten zumindest. Aber One-Loss Oregon, also ja. Es wird super schwierig, wenn Alabama Georgia schlägt. Das, glaube ich, will jeder vermeiden, der irgendwie im Komitee sitzt.
Das wollen sie nicht. Gut, also die Diskussion zu Florida State. Wir haben schon angesprochen, Louisville ist der Gegner im ACC Championship Game. Das steht fest seit dem Sieg von Louisville gegen Miami. Louisville zum ersten Mal überhaupt im ACC Championship Game und wir haben Lob ausgeteilt die letzten Wochen in Richtung Missouri, in Richtung Arizona. Wir müssen auch, Christian, Lob austeilen Richtung Louisville, oder?
Ja, eine Offense, die Jan Wegwerth mit großer Freude beobachtet, weil da einfach mal gelaufen wird. Ja, da ist der Vorwärtspass eine Option, aber nicht zwingend das erste Mittel der Wahl. Das hat, glaube ich, niemand kommen sehen, in der Form. Ein gutes Louisville-Team, ja, aber diese Bilanz und damit einer Niederlage durchzukommen, stand jetzt. Und gerade natürlich jetzt mit der Verletzung von Travis, sind die natürlich extrem gefährlich für Florida State. Natürlich, sie haben jetzt noch Kentucky vor der Brust, wo sie zweifelsohne der Favorit sind. Aber, und das Bizarre ist, du schaust auf die Schedule, und dann schlägst du Notre Dame und dann bist du ungeschlagen und dann verlierst du gegen ein furchtbares Pitt-Team aus diesem Jahr, was 3 Siege total hat, mit 3 Punkten. Die sind auch nicht weit weg davon, ungeschlagen zu sein. Ja. Es ist eine krasse Bilanz. Das Ding bei Miami war erwartet schwierig, die Partie. Da hatten die Hurricanes ganz zum Schluss auch nochmal die Chance, nochmal vielleicht ranzukommen. Aber das hat Louisville in der zweiten Halbzeit relativ souverän runtergespielt. Und für mich eine der Überraschungen neben den beiden Arizona Schools, also der einen Arizona School und den Teams, die du gerade schon angesprochen hast. Und ich will nicht sagen, ich glaube, sie matchen nicht so gut mit Florida State, weil ich glaube, dass sie da nicht über sie einfach so drüber rennen können. Aber die haben auf jeden Fall eine Chance, mit einem Jahr aus der Niederlage rauszugehen. Und dann sind sie auf jeden Fall in einem Major Bowl und vielleicht sogar mehr. Also Außenseite-Shot auf die Playoffs. Aber da müsste, glaube ich, schon, also Louisville, da bin ich voll bei Jan, wäre das Team, was du am geringsten, am besten eliminierst, auch wenn sie einen Sieg über dann Top 10 Notre Dame, Top 20 Duke Team. Und ja gut, dann hast du, also okay, ich widerspreche mich gerade selber, Politiker in allen Ehren. Die hätten dann drei absolute Top-Siege. Das, also,
ja. Sehe ich nicht so.
Ist Notre Dame für, also, ist Notre Dame für dich nicht?
Doch, aber Duke ist jetzt kein Top-Sieg mehr.
Ja, okay. Agree.
Also das Problem ist so ein bisschen, wenn du dir die Schedule anguckst, sie hatten schon viel Glück, sie haben nicht gegen Clemson gespielt, ja. Sie haben nicht
North Carolina.
Sie gehabt, ja. Kein FSU.
Wobei sowohl Clemson als auch North Carolina dieses Jahr teilweise nicht unschlagbar waren?
Ja, nee, absolut nicht. Aber der Schedule ist schon einfacher, den Louisville jetzt hatte.
Ja, klar.
Das muss man schon sagen. Das ist schon trotzdem Riesenleistung von Jeff Brohm. Erstes Jahr und dann gleich, also wer hätte damit gerechnet, dass die im Championship stehen? Niemand, wirklich niemand. Ich finde die übrigens gar nicht so laufen lassen. Also die können schon auch, oder Jeff Brohm ist ja schon auch so ein Spread-Typ, der wirft auch durchaus oder lässt auch gerne mal werfen. Die haben einfach eine gute Offense, waren jetzt ja auch sehr, sehr variabel aufgestellt. Das hatten sie irgendwie 12 Spieler, die einen Pass gefangen haben oder so. Das war schon recht, recht bemerkenswert. Haben eine unangenehme Defense mit Ashton Gilardi, auch einen richtigen, richtigen Star da drin, ein Pass-Rusher. Ja, und klar, Miami ist trotzdem ein unangenehmes Team. Die haben ja einige Spiele knapp gehalten, hatten jetzt ja auch die Chance, Christian hat es angesprochen, kurz vor Schluss, fourth and goal und danach nochmal die Hail Mary, die getippt wird, dann an der 5 gefangen wird, aber der Spieler wird getackelt, Restrepo. Ja, aber Louisville steht da zurecht, die haben alles abgeräumt, haben sich den Ausrutscher gegen Pitt erlaubt und werden jetzt halt ein natürlich angeschlagenes Florida State dann testen. Sie sollten aber zunächst mal natürlich wirklich ihre ganze Konzentration auf die Rivalry, ne? Kentucky ist kein Team, was man einfach so im Vorbeigehen schlägt, gerade eben in dieser eigentlich ja vor allem Basketball-Rivalry Kentucky-Louisville, denn wenn sie das gewinnen, dann sieht's relativ gut aus für einen Major Bowl. Und dann können sie höchstens auf 10 und 2 droppen. Und das will ich erstmal sehen, dass man dann irgendwie ein 3-Loss-Team da drüber rankt oder so. Und das, also, da haben sie dann ganz gute Karten, solange sie sich nicht von FSU mit Rodemaker abschlachten lassen.
Gut, also, so viel zu den Lobeshymnen zu Louisville. Dann, wir gratulieren Iowa ganz herzlich, Christian, zur Qualifikation fürs Big Ten Championship Game. Ein souveränes 15-13 gegen Illinois. Und wir wissen, Montabaur, die Stadt der Fighting Farmer, Illinois, der Staat der Fighting Illini, die Fightings treffen zusammen. Und, Christian, ja, wurde schon zum Ultra am Samstagabend und wurde dann enttäuscht.
Ja, es ist so. Es ist so. Es sah tatsächlich eine Zeit lang gut aus. Ich muss zugeben, dass das Schande auf mein Haupt die erste Strecke war, wo ich mal mehr Iowa gesehen habe dieses Jahr. Aber diese Lobpreisung von Jan, die siehst du offensichtlich auch im Tape. Das ist schon krass. Also ich bin wirklich ein großer Fan von der Art und Weise, wie deren Defense of Backs spielen. Das ist richtig, richtig gut. Ja, ich war enttäuscht. Ich hatte die große Hoffnung, dass Brett Bielema, ich hätte fast gesagt, der Lord and Savior, der verhinderte Lord and Savior, der Nebraska Corners.
Vorsicht. Das wird nie passieren, mein Lieber. Das wird nie
endlich
passieren.
Ja, warten wir es ab. Wir haben hoffentlich alle noch ein paar Jahre, Jahrzehnte auf dem Planeten und Bielema hoffentlich auch. Und dann muss man aber auch sagen, dass das Iowa, sobald sie dann mal vorne sind, wirklich rigoros die Tür zu knallt, speziell wenn der Gegner mehr als ein Field Goal braucht. Und Das ist so Sound, das macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Ganz ehrlich, wenn Marvin Harrison nicht wäre, würde ich einfach sagen, vielleicht schaffen sie es sogar. Ich glaube, den wird man nicht über vier Viertel rausnehmen können. Aber es, ich meine, das waren irgendwie waren es auch so schöne Szenen. Das war ja auch so das letzte Spiel von Ferentz Junior. Aber es ist halt auch bizarr, wenn du dir überlegst, wenn die nur diese Offense, die sie damals hatten, mit Kittle, mit den Tackles, mit Fant, whatever, das ist. Ich stecke Kittle richtig nach Iowa. Oder täusche ich mich gerade?
Ja, alles
richtig. Also, die hatten ja zumindest noch in Jahren wirklich tolle Titans. Wenn da ein bisschen, die wären wirklich eine Gefahr, weil diese Defense so herausragend ist und sie wird auch herausragend gegen extrem gute Mannschaften der Big Ten aussehen. Ja, und ja, der Ultra in mir hat seinen Teil beigetragen, aber es hat nicht gereicht.
Ich kann es bestätigen. WhatsApp hat geglüht vor Brad Bielema, Liebe. Nicht von meiner Seite aus.
Geglüht und getrieft so teilweise, ne? Also.
Das ist das Traurige bei Jan. Ja, dass es einfach nicht geteilt wird, aber naja.
Das Ding ist ja, ich meine, man muss ja sagen, dass Iowa gerade zumindest so ein ganz bisschen das Passspiel entdeckt. Sie machen nicht mehr nur 10 Passversuche, von denen 4 ankommen, sondern das sieht jetzt zumindest aus so einer sehr basic, aber zu einer irgendwie einer Pass-Offense aus. Und wenn sie jetzt, ich meine, ihre beiden Titans, haben auch viele gesagt, gehe ich übrigens d'accord, sind NFL-Kaliber, Eric Orr und Luke Shea. Beide sind out for the year. Das ist natürlich einfach, wenn dir auch noch die beiden besten Spieler wegbrechen und das sind nun mal bei Iowa in der Offense meistens Titans, dann wird es auch schwerer. Aber das zu schaffen mit dieser Defense, die ja wirklich auch weiß, dass sie jeden Drive performen muss, im Gegensatz zu Defenses, die eine bisschen bessere Offense haben, ja, okay, dann kassiert man mal einen Touchdown. Passiert halt einfach auch mal gegen Offenses allgemein.
So, das ist so das die Mantra bei Georgia, Michigan, ne? Alabama,
ja,
solche Teams.
Ja, also ne, genau. Also die haben Top-Defenses, aber die wissen halt auch, ja, dann kriegst du halt mal einen tiefen Pass rein, das passiert. Ne? Georgia kriegt im ersten Play gleich den langen Touchdown-Run von Tennessee's Running Back Wright. Ja, was ist, dann holen wir halt mit der Offense ein bisschen mehr raus und danach macht die Defense die Tür trotzdem zu. Iowa State kann sich sowas kaum erlauben.
Iowa.
Und jetzt muss, Entschuldigung, Iowa konnte sich sowas kaum erlauben bisher oder kann es sich nicht erlauben. Jetzt mussten sie ja auch noch ihren besten Defensive Back verzichten oder eigentlich auch ihren besten Spieler, der auch für die Saison ausfällt und es hat keinen großen Unterschied gemacht. Sie gewinnen die Spiele weiter knapp, aber hässlich oder unhässlich.
Gibt es einen Zwischenstand, ja, der mehr nach Iowa schreit, als nach dem ersten Quarter? Illinois führt 3-2?
3-2. Und natürlich waren die allerersten Punkte ein Safety der Hawkeyes, ist ja klar. Ja, und das ist dann am Ende, und ich dachte ja wirklich auch, ich saß ja so ein bisschen wie Christian, weil 13-9 für Illinois, Mitte für das Viertel, ja. Das bedeutet ja, man kommt eben nicht mit Field Goals ran, man braucht den Touchdown. Und dann kommt einmal, der Lauf hat ja wirklich nicht gut funktioniert. Nicht besser als der Pass, eher schlechter in dem Spiel. Und dann kommt einmal der längere Lauf, der einzig gute Lauf eigentlich im ganzen Spiel wahrscheinlich für die von Caleb Johnson. Und da wusste es zum Grunde genommen, ja, ich glaube, die haben sogar noch 2 Chancen gehabt, Illinois danach, ne? Weil man gibt ja den Ball auch gerne wieder ab. Nur eine. Aber du wusstest im Grunde genommen, hier ist es vorbei. Die brauchen zwar nur ein Field Goal, aber hier ist es einfach vorbei. Respekt an Iowa, dass du das ein ganzes Jahr so durchziehen kannst und eben auch diese ganzen knappen Spiele gewinnst. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist.
Also Iowa im Big Tech Championship Game. Dann haben wir Arizona gelobt. Wir tun es nochmal. Arizona gewinnt 42-18 gegen Utah. Ist jetzt
und es 8. gibt einen Weg ins Championship Game. Es gibt ihn.
Ja.
Es gibt ihn.
Ja, dann muss Oregon verlieren, ne?
Wir brauchen eine Niederlage der Ducks. Verlieren.
Genau, Oregon muss in der Rivalität mit Oregon State, die keinen richtigen Namen mehr hat, verlieren. Und Arizona muss halt das Duel in the Desert, den Territorial Cup, gewinnen gegen Arizona State. Und das ist ja der leichtere Part, wahrscheinlich.
Das ist das Schlimme.
Aber sollte Oregon stolpern, und Oregon State ist ja ein unangenehmes Team, wir haben das jetzt gegen Washington ja wieder gesehen, das war ein enges Spiel, das hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Das ist kein leichter Gegner, das ist ein unangenehmes, physisches, hard-nosed Team. Oregon halte ich für zu gut in Form gerade, aber who knows? Und dann haben wir nachher Arizona im Pac-12 Championship Game, wo wir die ganze Zeit über USC, UCLA, am Anfang sogar über Colorado, über Washington, über Oregon, zum Teil über Oregon State, zum Teil am Anfang auch noch über Washington State geredet haben. Und dann ist Arizona im Championship Game. Naja, ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ist schon absurd genug.
Also, das
ist Wahnsinn.
Ja,
also, absoluter Wahnsinn. Also,
ja,
der Respekt ist da. Ist da absolut vorhanden und das ist ein Rebuild-Project, was mehr als einmal bei uns Erwähnung finden wird. Und sie werden, wenn sie Arizona, das ist das, was ich gerade einwerfen wollte, bizarr ist, dass sie jetzt natürlich mal Favorit sind, ne, gegen Arizona State.
Ja.
Und für Arizona State
klar,
ist quasi eine mental viel, viel bessere Position als die Wildcats. Du musst da jetzt halt voll dagegen halten. Wenn sie das Ding gewinnen und nicht ins Pac-12 Championship Game kommen, werden sie auf jeden Fall im sehr, sehr guten Bowl landen. Und das hoch verdient. Also,
das ist ja auch was ganz, eben.
Ganz im Ernst, ich meine, Utah ist nun wirklich eine Defense, die man nicht einfach mal so wegputzt. Das ist eigentlich das einzige Team, was das Washington auch eine Hälfte lang, aber das einzige Team, was so aus den Startlöchern gekommen ist und die einfach komplett niedergespielt hat, ist Arizona gewesen. What the fuck?
Tja, also, Cam Rising hat übrigens gesagt, er kommt für ein siebtes Jahr zurück.
Ja, ich habe mich gefreut. Irgendwann im Rentenalter beendet er dann seine College-Karriere.
2057, Cam Rising gegen USC, genau. Ja.
Er und Case Keenum werden irgendwann Schaukelstühlen gegenübersetzen, sagen, weißt du noch? Tief im Mittleren Westen.
So, dann noch sei erwähnt, Clemson schlägt North Carolina 31-20, eine Saison zum komplett vergessen für North Carolina. Und ansonsten...
Was sind die Töne aus Spartanburg, ist die Frage.
Ja, keine Ahnung, wir wissen nicht, wie es Tyler geht. Du bist in den USA, du müsstest da mal vorbeischauen, ob du Tyler findest.
Was mich nervt, das hat halt funktioniert, ne? Das ist das, was mich nervt. Seitdem haben die nur noch gewonnen.
Das ist das, was mich so ärgert.
Meinst du, das war alles geplant? Das ist eigentlich ein Sohn von Dabo Sweeney, der da angerufen hat, dass er als Tyler aus Spartanburg ausgegeben hat.
Vermutlich nur, um das dann der Mannschaft permanent in der Kabine vorzuspielen. Und trotzdem, und jetzt nochmal kurz Big Picture, Clemson wird auf Dauer seine Stellung verlieren, wenn man das Transferportal ignoriert, wenn man so oldschool ist, wie Sweeney. Das Ding war gut für ihn, für seine Reputation. Ich glaube nicht, dass er hier auf dem Hotseat war, aber der Punkt ist, du wirst den Anschluss halt verlieren, weil recruiting-technisch haben es andere Programme ohnehin leichter. Clemson lebt von seiner Reputation. Wenn die weg sind, sind die mittelmäßiges ACC-Programm. Maximal.
Wie sie jahrelang waren.
Boah, jawohl.
Ja, aber ist doch so.
Trotzdem, ich bleib dabei, diese Saison ist trotzdem eine Freak-Saison. Die könnten, also die Niederlagen, die gesammelt haben, die waren schon in ihrer Kombination insbesondere relativ einzigartig. Die könnten mehr als 7 Siege haben. Das ist kein schlechtes Team dieses Jahr. Das ist, das wird irgendwer vielleicht auch im Bowl noch zu spüren bekommen, wer weiß.
Gut, okay. Ansonsten, Northwestern ist bowl eligible, meine Damen und Herren. Hätte man auch vor der Saison vielleicht nicht gedacht, aber Respekt.
Und das Interim ist weg, ne?
David Braun ist jetzt regulärer Headcoach und streicht es vielleicht. Niemand hätte es gedacht. Nach der letzten Saison und dann den ganzen Querelen mit Fitzgerald, das ist eine Riesenleistung. Das ist eine Riesenleistung mit dem mit Abstand untalentiertesten Kader in der Big Ten West, die eh nicht super talentiert ist, aber das ist wirklich mit Abstand der schwächste Kader. Damit jetzt bowl eligible zu sein, wow. Wirklich wow.
Das ist doch schön. Und ansonsten unter den Ungerankten, die Wows der Woche, Christian, USC wird von UCLA komplett verprügelt.
Boah, das war krass. Ich hab meinen Augen nicht getraut, gell.
Also 2038 ist der Endstand, aber es fühlte sich übel an.
USC ist übrigens nach der Niederlage, ich muss gerade mal gucken, nachdem sie Arizona, was war das, zweifache Overtime geschlagen hatten, sind sie, glaube ich, 1-5 oder 0-5.
1-5 gegen Kalifornien, dieser Ein-Punkte-Sieg.
Ich wollte gerade sagen, selbst das war jetzt nicht zwingend überzeugend.
Ja. Nee, das war mit Two-Point-Conversion, glaube ich, von Kerl am Ende, ne? Die sie nicht verwandelt haben, wo sie versucht haben, das Ding zu entscheiden.
Alter Schwede, ist das Downhill gegangen.
Ja.
Alter Schwede, ist das Downhill gegangen. Aber da ist der Schlitten aber mal den ganz steilen Abhang runtergerutscht. Das habe ich in der Form.
Und wenn man sich mit Schnee und Schlitten auskennt, dann in Los Angeles.
Ja, natürlich. Klar. Aber das war, also das hätte ich nie gedacht. Und auch UCLA war ja jetzt die letzten Wochen jetzt alles andere als total überzeugend. Und da hat man ja auch schon gehört.
Die waren ja auf einer ähnlichen Downward Spiral, ne?
Ja, also das und von wegen auch Chip Kelly sichtlich angeschossen. Also ja, da gab es schon. Nicht verstanden. Nee, ich auch nicht, aber die Gerüchte gab es halt und die kamen halt nicht nur aus einer Ecke.
Ja.
Und ich will nicht sagen, dass Lincoln Riley auf dem Hot Seat ist, aber der Punkt ist, so bist du eine glorifizierte Version von Mark Helfrich und man muss ja an der Stelle auch sagen, USC hatte auch unter Helfrich gute Quarterbacks.
Du meinst Clay Helton.
Entschuldigung. Wer war Mark Helfrich nochmal? Oregon, ne?
Oregon. Ah, der Nachfolger von Kelly.
Danke.
Ehemaliger Quarterback der Vienna Vikings.
Man hat aber nicht diesen Prospect Williams gehabt, der, ich weiß gar nicht, nach der vorletzten Niederlage sichtlich emotional von seiner Familie getröstet werden muss, der, glaube ich, wirklich das auch wollte, dem es jetzt nicht egal war. Und ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, dass die so abgeschossen wurden. Das war eine peinliche Nummer. Und das, also ich gebe zu, ich bin ja nicht bösartig, ne, aber so Reddit und dann auf Reddit in den Postgame-Thread reinzuschauen bei USC, ja, das lohnt sich. Das hat sich gelohnt. Und ich bin gespannt, was da an Konsequenzen fallen, weil unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass der Head Coach geht, ist es egal, was jetzt noch passiert, ist der auf jeden Fall unter Feuer von dem nächsten Jahr.
Ja, USC rennt halt seit Jahren den eigenen Ansprüchen hinterher. Also, okay, letztes Jahr war im Pac-12-Finale, aber das, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Schwierig, finde ich.
Absolut schwierig, aber diese Saison ist nochmal was anderes. Also letzte Saison ging es ja, das war ja so ein bisschen der Abwärtstrend aus der letzten Saison, diese letzten zwei Spiele gegen Utah und dann gegen Tulane im Bowl, wo die Defense wirklich abstrus war. Die war vorher schon nicht gut, aber dann wurde sie wirklich schlecht und dann war es ja wirklich so, dass sie einfach nicht tackeln konnten oder wollten oder whatever. Und das hat sich ja reingezogen diese Saison. Am Anfang hat Caleb Williams da noch relativ viel kaschieren können, aber es wurde ja gefühlt immer schlimmer und die Offense hat eben am Ende nicht mehr die Punkte aufgelegt, die sie bräuchten. Die mussten eigentlich in jedem Spiel konstant 40 Punkte machen, um zu gewinnen. Und das war am Ende einfach nicht mehr der Fall. Ich glaube, Williams hat vielleicht auch ein bisschen zu sehr gepresst. Er hat wahrscheinlich zu sehr Druck gefühlt, dass er das Ganze sozusagen komplett auf seine eigenen Schultern nehmen muss. Aber das ist, wie du gerade schon gesagt hast, Christian, das ist ein anderes Team als unter Helton. Sie haben jetzt eine ähnliche Bilanz. Aber das ist ein anderes Team, was die Star Power angeht, in der Offense, ja nicht nur mit Williams, sondern eben auch, die haben ja
halb Oklahoma mitgenommen und keine Ahnung, was da noch drin war, ne?
Ja.
Die sind über Transferpot massiv rekrutiert.
Ja, die haben da wirklich, und das sind ja, wie gesagt, das ist vielleicht nicht Marvin Harrison-like oder so, oder Ohio State-like, was das Skillcore angeht, aber das sind sehr, sehr gute Skillplayer und sie haben vor allem eine ganze Menge davon. Sie haben jetzt auch die jungen Spieler wie Zachariah Branch und so weiter und so weiter. Und auch in der Defense ist es ja nicht so, dass sie da nur Gurken rekrutiert haben, sondern da passt offensichtlich was überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen wie lange Zeit bei Texas. Hat man den Eindruck.
Ja. Und vor allen Dingen, also jetzt, ne, man kann das sich immer noch alles am letzten Spieltag versemmeln, aber Texas schafft den Turnaround gerade. Ja. Hat auch eben diesen Statement-Sieg gegen Alabama, wenn sie irgendwas haben. Wäre natürlich lustig, wenn sie jetzt gegen Texas Tech verlieren würden. Aber was mit der guten Defense?
Selbst dann, guck mal, dann stehen sie 10-2, dann ist das enttäuschend. Aber 7-5 mit mehreren Overtime oder glücklichen knappen Siegen noch von den 7, ich weiß nicht so recht.
Und das mit zwei Faktoren. Erstens mit dem Talent, was du hast. Und zweitens den Arbeitsauftrag, wo es bei dir hängt. Den hattest du nach der letzten Saison explizit.
Ja.
Ja. Der ist nicht erfüllt
worden. Ja, das ist ja fast noch schlimmer. Also UCLA war ja echt am Boden. Die haben diese Quarterback-Rotation gehabt, weil keiner so recht passte. Und da hat vieles nicht mehr funktioniert, was am Anfang der Saison noch stark war. Und es war ja fast, eigentlich hätte das deutlicher ausgehen müssen, hat man den Eindruck. In der ersten Halbzeit hat ja UCLA noch ein paar Chancen liegen lassen. Naja.
Tja. Nichts auf die Reihe bekommen. Nee. Also da musst du, also das war für mich, wir hatten nicht so viele Überraschungen. Ich meine, Abilene Christian war irgendwann mal gegen Florida State vorne, das hat sich dann ergeben, ja. Wir müssen über ein Spiel logischerweise dann
reden. Ja, eins haben wir noch, genau, einer haben wir noch.
Aber das war ja das ist selbst ein angeschlagenes USC, du gehst nicht in diesen Bowl und lässt dich da so verprügeln. Also, keine Ahnung. Da geht es ja auch um das mentale Make-up von der Mannschaft.
Ja.
Also, das ist mehr als nur das Sportliche.
Definitiv.
Wir werden sehen, was da in der Offseason passiert. Das letzte Spiel hat Christian schon angedeutet. Es geht um Auburn gegen New Mexico State. Wir gehen ein Jahr zurück und das letzte Spiel von Hugh Freeze als Head Coach von Liberty war ein knappes 14-49 gegen New Mexico State. Ein Jahr später ist der Head Coach von Auburn, wieder heißt er gegen New Mexico State. Ja, wieder ist man mit gefühlt 20 Punkten Favorit und wieder bekommt man eine Abreibung. 10-31, Jan, wenn der Gegner nicht nur deine Nummer hat, sondern irgendwie deinen kompletten Lebenslauf so gefühlt, ne?
Ja, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Wir haben oft genug über diese SEC Cupcake Schedules geredet.
1,7 Millionen hat New Mexico State dafür bekommen, dass sie eigentlich vorbeikommen, um sich verprügeln zu lassen. And then, ja. 25,5 Favorit war Auburn.
Ja, und das war bei Liberty gegen New Mexico State, war das nicht ganz so, aber auch relativ hoch, wenn ich mich recht erinnere. Da war die Favoritenrolle auch sehr, sehr klar auf der Seite der Flames und auf der Seite von Hugh Freeze. Und ja, offensichtlich kann New Mexico State mit Hugh Freeze und dem Style, den Hugh Freeze halt spielen lässt, offensichtlich ganz gut umgehen, möchte man sagen. Diego Pavia, der Quarterback, auch noch schön mit einem sehr, sehr guten Tackle nach einem Pick, wo er den Defender richtig zu Boden slammt, dafür auch eine schöne Strafe kriegt, aber das ist es manchmal wert trotzdem. Das ist natürlich für Auburn, also man hat jetzt diese Harsin-Jahre gehabt, die enttäuschend waren und dachte, jetzt geht's nach oben, aber Teams von Jerry Kill sind unangenehm zu spielen. Das ist seit längerem bekannt. Dass das so ausgeht, hat ja wirklich niemand kommen sehen. Also das ist ja wirklich peinlich. Du kannst dich auch immer mal hinlegen. New Mexico State ist dieses Jahr ein gutes Team. Das ist jetzt kein ganz schlimmer Mid-Major. Das hat man wahrscheinlich sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Und vielleicht kann es immer mal auch für einen Großen in einem Umbruch ja irgendwo eng sein. Kann es mal unglücklich verlieren. Sollte nicht passieren, aber ist schon im Besten passiert. Ist auch Nick Saban schon passiert im Umbruchjahr. Aber 31-10, eine richtige Klatsche kassieren? Ich weiß nicht.
Also, wie gesagt, das Ding ist ja, zwei Punkte sind mir wichtig. Also erstmal New Mexico State, für mich einer der größten Turnarounds.
Ja, die könnten im Finale gegen Liberty stehen in der Conference USA.
Die haben ja über Jahre, haben die gefühlt keine...
Die stehen schon im Finale.
Ja, okay. Ich glaube auch.
Ja, weil Jacksonville State kommt ja aus der FCS und die haben genau wie James Madison diese Sperre für 2 Jahre.
Achso, okay, gut. Dann stehen sie da schon. Wunderbar.
Und wir sind uns eigentlich, dass Jerry Kill der Typ mit dem Eis in der Seitenlinie bei Minnesota war, richtig?
Genau, und der halt dieses Problem mit Epilepsie hat, warum er immer mal wieder aufhören musste zu coachen.
Richtig, und das Ding ist, wenn dem jetzt nicht, ob der das dann macht, ist eine andere Nummer. Aber wenn dem nicht zumindest Angebote reinflattern, dann weiß ich es nicht.
Ja.
Weil das war ein Programm, was nur aufs Maul bekommen hat die letzten Jahre.
Ja. Also, aber der will wahrscheinlich wirklich auch seinen. Ich glaube, der muss so ein bisschen gucken, dass alles passt, also dass auch das Surrounding passt und so. Von daher kann es auch sein, dass New Mexico State dann vielleicht jetzt einfach mal Glück hat. Und einen klaren Power-5-Coach halt in den Mid-Majors beherbergen darf. Wer weiß.
Ich habe den Score gesehen und hab gedacht, was ist denn jetzt los?
Ist das falsch rumgeschrieben?
Du warst sowieso erstaunlich humorig dieses Mal, Christian, bei WhatsApp. Du hattest so ein bisschen Zickos-Komitee-Anleihen, hatte ich den Eindruck.
Ja, wir müssen echt mal gucken, dass wir irgendwie mal auf irgendeinem sozialen Medienkanal irgendwie so Live-Reactions dann mal machen. Das könnte sehr, sehr lustig werden zu bestimmten Zeiten.
Bin ich sofort dabei.
Ja, dann lass uns
das mal. Dann planen wir das mal für nächstes Jahr.
Ja, genau.
Gut. Dann, dann schauen wir mal auf nächste Woche, die Rivalry. Und was heißt nächste Woche? Also dieses Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, College Football en masse, es geht los, wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und ich glaube, Jan freut sich bestimmt schon ganz besonders auf der Egg Bowl. Ja. Die Rivalry in Mississippi, diesmal bei Mississippi State gegen Ole Miss. Ole Miss auf 13 gerankt. Ole Miss ist auch Favorit mit 10,5.
Ja, also eigentlich geht es ja heute schon los. Man kann das nicht wirklich Rivalität nennen, weil es keine ist. Aber meine Bulls spielen ja heute in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wenn man das aus europäischer Perspektive betrachtet. Hier ist es abends. Aber ja, natürlich, der erste Kracher ist natürlich immer Thanksgiving, der Egg Bowl. Und vor allem das Schöne ist ja, beim Egg Bowl geht es dieses Jahr richtig um was, weil Mississippi State braucht noch einen Sieg, um Bowl-eligible zu werden. Und Ole Miss braucht den Sieg, um sich für einen New Six Bowl zu qualifizieren. Das heißt, für beide sind die Stakes relativ hoch. Und das kann nur gut werden. Leute, es kann nur gut werden. Und das ist auch ganz egal, ob Mississippi State gerade den Head Coach ausgetauscht hat. Aber die Spieler werden sehr motiviert sein. Und ich hoffe, es muss doch wieder irgendwas geben. Sei es ein pinkelnder Hund, sei es eine Massenprügelei, irgendwas muss da passieren. Und meistens passiert ja auch irgendwas. Und das ist das Schöne. Das Schöne für mich ist natürlich, dass ich das Ganze hier dann einfach zur besten Abendzeit mir reinziehen kann. Ist eine gute Frage, ob ich. Wie viel ist Ole Miss Favorit? Zuhörer?
10,5.
Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht verstanden. Mir ist die
10,5.
Verbindung gerade etwas.
10,5.
10,5. 10,5. Nee, ich glaube, es wird knapper. Ich gehe davon aus, dass Ole Miss das gewinnt, aber das wird bestimmt so ein enges Spiel mit vielen Unsportlichkeiten. Darauf stehe ich bei sowas dann in der Tat doch total.
Gut, dann am Freitag geht's weiter ab 18 Uhr mit Oklahoma gegen TCU. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass die Big 12 neue Tiebreaker eingeführt haben, die so verwirrend sind, dass Samstagabend Menschen dachten, Texas wäre schon fürs Big 12-Finale qualifiziert, was sie aber noch gar nicht sind. Irgendwie wäre es auch sehr einfach gewesen, wenn Oklahoma gegen Kansas State gespielt hätte, haben sie aber nicht. Deshalb einmal kurz die Playoff-Szenarios. Ich werde es nur einmal vorlesen und dann habt ihr es alle verstanden. Texas ist im Big 12 Championship. Wenn sie gewinnen gegen Texas Tech oder wenn sie verlieren und Oklahoma State verliert oder wenn sie verlieren und Oklahoma State und Kansas State alle drei gewinnen. Oklahoma State ist im Big 12 Championship Game, wenn sie gegen BYU gewinnen und Texas gewinnt oder wenn sie gegen BYU gewinnen und Texas verliert und Kansas State verliert. Außerdem können sie gegen BYU verlieren, wenn Texas gewinnt und Oklahoma verliert, sind sie trotzdem im Big 12 Championship Game, ebenso wie wenn sie gegen BYU verlieren und Oklahoma und Kansas State verlieren. Oklahoma kommt ins Big 12 Championship Game, wenn sie gegen TCU gewinnen und Oklahoma State verliert oder wenn sie gegen TCU gewinnen oder Te und Texas verliert und Kansas State verliert. Und Kansas State kommt ins Big 12 Championship, wenn sie gegen Iowa State gewinnen und Oklahoma State und Oklahoma verlieren oder wenn sie gegen Iowa State gewinnen und Texas verliert. So, nachdem das geklärt ist, Oklahoma gegen TCU, Christian, Oklahoma mit 10.
Jan.
Jan?
Ganz kurz nur, wenn alle drei Verfolger verlieren, dann wird es nochmal muddier. Also dann haben wir ja noch weitere Teams, die da reingrätschen könnten, aber das lassen wir jetzt mal raus.
Stimmt, ja. Herr Martin, ich hätte nur noch die Frage, was passiert, wenn das Flutlicht ausfällt und das Spiel unentschieden steht? Das
Ja,
müssten Sie
dann.
mir nochmal erklären. Für TCU geht es in der Partie noch um was? Nämlich um Bowl
Volatility,
Eligibility.
ja.
Boah, das Ding ist, ich vertraue den TCU outright. Chaos.
Ja, okay.
TCU outright.
Jawohl.
Das Ding ist, Oklahoma ist zu Recht Favorit, aber ich vertraue den Sooners dieses Jahr nicht. Die waren so schräg in bestimmten Spielen. Nee, TCU.
Also dann müssen wir noch dann direkt dahinter, Christian, da musst du noch mal ran. Nebraska gegen Iowa. Es geht um Bowl Eligibility für Iowa. Es sind zwei
Nein,
Teams
für
mit
Nebraska.
für Nebraska, ja, Nebraska. Es sind zwei Teams, die, sagen wir mal so, eine nicht so ganz konkurrenzfähige Offense haben, vergleichsweise mit ihrer Defense. Das eine Team tendiert dazu, Spiele spät zu verlieren, das andere sie spät zu gewinnen. Ich fange mit dem Over-Under an, 26,5.
Es ist halt wieder ein neuer Rekord. Das dritte Mal,
Ja, aber
dass
wenn die
ein
so
Iowa-Spiel
weitermachen,
ein.
wenn die so weitermachen, steht irgendwann eine Eins vorne. Und
Ja.
Christian, nur für dich, Nebraska Favorit mit 2,5.
Nein, echt?
Ja, doch steht so drin, das muss mir einer erklären. Team of Destiny. Iowa gewinnt das Ding mit einem Field Goal. Und Under. Ich nehme das Under. Also ich nehme wirklich das Under. Also das Problem ist, sind die defensiven Touchdowns. Das ist das, was mir Sorge macht, aber
Das
Das ist auch das Einzige.
Das ist bei Iowa immer das Problem irgendwie, dass die zu viel defensiv scoren.
Und bei Nebraska sind ja Turnover ein Problem. Das könnte ungünstig sein.
Ja, darum. Das Lustige ist ja, dass diese anderen drei Rekorde, von denen wir mindestens zwei begleitet haben, von niedrigen Over-Unders, dass es jedes Mal ja das Under trotzdem gewonnen hat. Und darum müssen sie jetzt einfach immer weiter runtergehen. Ja, naja. Es wird wahrscheinlich nichts mit der Bowl-Teilnahme, aber das hat man sich nicht in dem Spiel gegen Iowa. Oder muss man sich nicht dazu schreiben, sondern die letzten Spiele.
Okay, dann Tulane gegen UTSA. UTSA auch so eins dieser aufstrebenden Teams die letzten zwei Jahre. Tulane mit 3,5 Jahren.
Ja, das ist ein sehr spannendes Spiel, denn wir haben ja drei im Conference Play ungeschlagene AAC-Teilnehmer, nämlich Tulane, UTSA und SMU. Und die beiden treffen jetzt halt direkt aufeinander.
Das ist quasi ein Conference-Halbfinale.
Wenn man so will, wobei Tulane bei einer Niederlage nicht komplett raus wäre. Das ist auch wieder, Tulane könnte auch, wenn Navy gegen SMU gewinnt, dann wäre Tulane trotzdem drin. UTSA ist in der Tat nur bei eigenem Sieg im Championship Game. Anyway, ich gehe trotzdem mit der Green Wave. Die haben natürlich auch nebenbei noch die Stakes, dass sie eben als aktuell einziges gerankt ist. Also müssen wir natürlich die aktuellen Rankings noch abwarten, die dann jetzt heute Abend rauskommen. Kann sein, dass da vielleicht noch ein zweites gerankt ist, nicht Toledo oder so. Oder Liberty.
Ich kann sagen,
Liberty, aber Tulane, ne? Ist, das sind die beiden, die gerade so ein bisschen dran kratzen. Weil Liberty hat halt einen nicht so schweren Spielplan gehabt. Tulane momentan der größte Kandidat auf den Spot in den New Year Six Bowls für die Mid-Majors. Von daher, für die geht es um viel. Ich glaube, die Green Wave werden das knapp gewinnen. Ein Spiel, was man sich angucken könnte.
Ich habe jetzt zu Trauer von Christian habe ich Boston gegen Miami übersprungen. Dafür darf jetzt Christian, ACC, Arkansas gegen Missouri. Missouri mit 7,5.
Ist natürlich ein gutes Jahr für die Tigers. Nach wie vor. 9-2. Das Ding ist eigentlich zu wichtig, dass du hier den Fehler erlaubst. Florida mit reichlich Muzzle und spät geschlagen. Reichlich Muzzle und spät. Aber win is a win.
Missouri ist 9-2. Das kann ihnen keiner wegdiskutieren.
Nee, und vor allen Dingen sind sie mit 10 und 2 genauso wie für Schulen wie für Arizona sind sie in der Debatte um den New Year's Six Bowl. Wird zugegebenermaßen in der SEC schwieriger, weil sie vermutlich maximal das drittbeste Team, also die würden sehr zum Beispiel von Niederlagen von LSU und Ole Miss profitieren. Missouri mit 10 Punkten.
Aber Missouri ist ja vor denen gerankt. Also ich glaube, für die ist das Ding safe, wenn sie es gewinnen. Also Arizona hat eine Niederlage mehr. Die kommen nicht mehr, die kommen an Missouri nicht ran, wenn die gewinnen. Also die Tigers sind auf dem besten Weg für ein New Six Bowl.
Hats off.
Gut. Dann Texas
gegen. Ja, auf jeden Fall.
Dann Texas gegen die Nummer 7, gegen Texas Tech. Jan, Texas mit 12,5.
Ich glaube, Texas gewinnt das. Es wäre zwar lustig, wenn wir hier noch mehr Chaos haben und die Longhorns verlieren, aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Frage ist, wie hoch? Ich sag mal 10, also wir bleiben drunter.
Okay, dann Michigan State empfängt im Ford Field von den Lions Penn State. Christian, Penn State Favorit mit 21.
Ja, Penn State mit 24. Die Michigan State ist dieses Jahr nicht gut, wie Herr Martin am eigenen Leib erleben dürfte.
Hätten sie in Fort Field gespielt, wäre ich vielleicht noch länger geblieben, dann wäre der Rückweg nicht so lang gewesen. Egal. So, Oregon gegen Oregon State, Jan. The rivalry with no name oder so. Die 6 gegen die 11. Oregon mit 13,5.
Genau, Oregon State wird ein bisschen niedriger gerankt sein. Mit den neuen Rankings sind es ja noch die von der vergangenen Woche. Wir haben ja die neuen noch nicht. 13,5 sagst du, ja?
Ja.
Ich würde es eng haben gern. Das Problem ist, Oregon spielt gerade Football gefühlt von einem anderen Stern. Von daher, komm, ich gehe trotzdem drunter. Ich sag, sie gewinnt es nur mit 10. Aber Oregon wird es gewinnen und wahrscheinlich wird es auch nicht knapp. Oregon State muss versuchen, halt wirklich Ball Control mit Damon Martinez laufen, 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 Zeit von der Uhr nehmen, wo nichts an der Seitenlinie, sich die Beine im Bauch stehen lassen. Aber ich glaube nicht, dass das klappen wird.
Also Arkansas, Missouri übrigens Freitag 22 Uhr, Texas, Texas Tech, Nacht Freitag auf Samstag 1:30 Uhr, ebenso wie Michigan State, Penn State. Und dann um 2.30 Uhr morgens Oregon gegen Oregon State. Dann geht die Show am Samstag weiter, Christian, mit dem Spiel der Spiele Michigan gegen Ohio State in Ann Arbor. Michigan Favorit mit 3.
Wir werden auf jeden Fall einen weinenden Coach in Michigan haben, entweder weil sie gewinnen oder weil sie nicht gewinnen. Übrigens mein Vorschlag, was die Rivalität für Oregon gegen Oregon State ist, dass es hier mal gesagt wurde, ist einfach das Ding The Not So Civil War zu benennen. Aber gut. Ja, Spiel des Jahres. Muss man sagen.
Ach, 11 von 0 gegen 11 von 0.
Ja, also absolutes Spiel des Jahres.
Michigan Coinflip. Zum ersten Mal seit Jahren übrigens von den Buchmachern als Favorit gesehen.
Ohne Harrison, boah, ich glaube, Michigan gewinnt das. Ich glaube, die werden jetzt durchziehen. Wie gesagt, ich will das nie auf eine einzelne Position, einzelnen Receiver nicht runterbrechen, aber trotzdem, das ist das, was mir aus Big Blue Sicht halt, oder aus deren Sicht mir Sorgen machen müsste. Und Jan, ich hätte gerne auch noch deinen Take dazu, aber ich glaube, Michigan gewinnt es knapp. Aber spiel es ja aus.
Bei Spiel des Jahres gehe ich mit. Ich bin nicht ganz sicher. Also das Spiel gegen Maryland hat bei mir ein paar Fragezeichen eröffnet von Michigan jetzt. Das war nicht so wirklich gut. Tango Bailoa konnte ein bisschen passen. Irgendwann haben sie in der Defense dann doch die nötigen Adjustments vorgenommen und haben ihn ein bisschen mehr unter Druck setzen können, was jetzt nicht die größte Stärke der Wolverines ist. Die liegt woanders. Nur auch davon abgesehen, habe ich so den Eindruck, die Formkurven sind so ein bisschen anders als noch vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen wäre ich auf jeden Fall mit Michigan gegangen. Definitiv. McCarthy hat nicht so richtig rund gewirkt in dem Spiel. Es wird ja auch gemunkelt, dass er irgendwie vielleicht angeschlagen ist oder so. Und bei Ohio State sieht es jetzt doch wieder fast wie üblich aus. Gut, Kyle McCord hat weiterhin so seine kleinen Aussetzer, beziehungsweise eher Inkonstanzen. Aussetzer, richtig dicke Fehler macht er ja eigentlich nicht so viele. Und die Offense hat enorm davon profitiert, dass jetzt wieder Ibuka zurück ist und insbesondere dass Travion Henderson, der Running Back, zurück ist, weil der einfach für sehr viele Big Plays sorgt. Und damit nimmt man natürlich die Last von Marvin Harrison, dass man jetzt eben weitere Playmaker hat in der Offense. Die drei Playmaker, bei denen man wusste, auf die wird es ankommen. Ich bin gerade fast so ein bisschen geneigt, die Buckeyes leicht vorn zu sehen. Aber das wird ein Spiel, ich hoffe, dass es super spektakulär wird, dass es eng wird. Ja, ich gehe einfach mal mit Ohio State.
Okay, dann auch um 18 Uhr Jan, Louisville gegen Kentucky, Louisville mit 7.
Ja, das ist ein Spread, den ich okay finde, denn Kentucky ist gefährlich. Soll ich hier mal auf den Upset gehen, einfach nur, weil es Rivalry Week ist? Irgendwo müssen wir einen einbauen, einen richtigen. Louisville schon mit Gedanken oder in Gedanken beim ACC Championship Game. Schwierig. Ja, komm. Los, ich gehe mit Kentucky Outright. Einfach mal ein bisschen Chaos reinbringen.
Okay, dann Christian, LSU gegen Texas A&M. LSU mit 11,5.
Ich hätte gesagt LSU mit 90, aber ganz so deutlich wird es dann doch nicht werden. LSU wird das Ding gewinnen. Auch für die geht es noch ein bisschen was, um sich in eine gute Position zu bringen. Ja, sie haben 3 Niederlagen, sind aber derzeit in 15 gerankt. Wer weiß, was vorher passiert. Von der Spielgewinn, ich denke, das wird höher. Glaub nicht, dass die A&M-Defense eine Antwort auf Jaden Daniels und seine Freunde hat.
Dann Utah gegen...
Übrigens, darf ich ganz kurz eine Frage an euch stellen? Wie findet ihr es, wenn man aus reinen Heisman-Gründen beim Spiel gegen Georgia State, gegen einen Mid-Major, jetzt mal einen extrem guten Mid-Major, Jaden Daniels einfach komplett durchspielen lässt und auch noch im vierten Viertel Touchdown machen lässt, obwohl man 56-14 führt, nur damit er nachher mit 8 Touchdowns insgesamt rausgeht. Ja oder ja?
Du, ich bin schon mal in meinem Hosenbund, die Flagge für unsportliches Verhalten ist schon geworfen.
Die Frage ist, sagt das dann nicht mehr aus, wie stupide die Heisman-Wahl ist, als über LSU ja. Dann?
Danke, das stimmt natürlich, aber das ist gerade, ich meine, bei Bo Nix war es halt so, dass der in der ersten Halbzeit gegen einen Conference-Gegner einfach krass geballt hat. Hier, da kann ich das verstehen. Den lässt man halt, natürlich lässt man den auf dem Feld. Geht gegen einen Conference-Gegner und es ist in der ersten Halbzeit. Den hat man aber irgendwann auch runtergenommen, dass man Jaden Daniels einfach komplett drauf lässt. Ja, aber vielleicht, es wird wahrscheinlich seine gehabt haben, denn nachher haben alle darüber geredet, dass er 8 Touchdowns gemacht hat. zu Luft und zu Fuß. Naja, anyway.
Dann, Chris, dann Jan, Utah gegen Colorado, Utah mit 21,5.
Ja, ist wahrscheinlich kein geranktes Duell morgen mehr, aber Utah, oder vermute ich mal, weiß ich nicht, Utah 21,5 ist mir ein bisschen viel. Utah gewinnt das locker, aber obwohl andererseits hat sich Colorado so abschlagen. Nee, Utah gewinnt das knapper.
Gut. Colorado übrigens 1 und 7 in der SEC, in der Pac-12.
Ja.
Auburn.
Da sind die Räder auch abgefallen. Aber
komplett, sowas von. Auburn gegen Alabama, Christian. Der Iron Bowl Alabama mit 14,5. Das dann am Samstag um 21.30 Uhr.
Wenn wir von der Formkurve bei der Teams reden, müssen wir eigentlich sagen, Alabama mit 31. Es ist der Iron Bowl, es wird enger. Alabama wird sich im dritten Viertel absetzen, das Ganze mit 20 gewinnen.
Arizona, Alabama ist geringer Favorit als New Mexico State gegen, naja, lassen wir es.
Ja.
Entschuldigung.
Arizona State gegen Arizona, Jan, Arizona mit 10,5.
Na, das sagt schon was aus, weil ich meine, was hat Arizona State 3 und 8? Irgendwie sowas. Das sagt schon was darüber aus, dass man die Rivalry hier irgendwie mit berücksichtigt, dass man die nicht höher, dass man Arizona nicht höher hat. Ich gehe trotzdem davon aus, sie werden es höher gewinnen.
Aktuell noch gerankt, Christian, Tennessee gegen Vanderbilt, Tennessee mit 27.
Was ja einiges über Vanderbilt auch sagt.
Aber ja, 0 und 7 in der ACC.
Rivalry ist mit enger, Tennessee mit 3 Touchdowns nur.
Gut, dann Jan, Oklahoma State gegen BYU. BYU braucht einen Sieg, um bowl eligible zu sein. Oklahoma State mit 17.
Ja, ist ein bisschen ähnliche Nummer wie bei Oklahoma und TCU, ne? Die Konstellation 17 ist mir zu hoch, definitiv. Ich gehe auf jeden Fall drunter. Ich glaube trotzdem, Oklahoma State versägt diese Woche nicht. Haben ja einen kleinen Bounceback gehabt gegen Houston, war das, glaube ich, ne? Ja, Oklahoma State gewinnt das.
Dann Christian, der Apple Cup, der übrigens verlängert wurde von beiden Teams, mindestens bis 2028, nächstes Jahr dann im Stadion der Seahawks, bevor es dann wieder wechselt zwischen beiden Campi. Washington gegen Washington State, also Washington zu Hause Favorit mit 16,5. Christian ist sprachlos.
Entschuldigung, 3 Jahre in die Pandemie rein und immer noch zu dumm, das Mikro jetzt hier in muten. egal. Ich wiederhole mich jetzt nochmal, auch wenn es nur ich hören konnte. 4-0 gestartet, 6 Spiele in Serie verloren, dann Colorado vermöbelt. Das ist das Jahr von Washington State. Für die geht es noch um Bowl Eligibility. Ich glaube, es wird enger, auch wenn die keinen guten Lauf haben. Washington darf sich das auf keinen Fall nehmen lassen. Wäre die zweite Playoff-Teilnahme. Es gab damals ein gar nicht mal so krass deutliches Halbfinale gegen Alabama, was man verloren hatte, auch wenn man da offensiv wenig drin konnte.
Jake Browning.
Genau, richtig. Washington muss das gewinnen. Bei allem, das wäre natürlich die ultimative in Suppe spucken von Washington State auswärts, das Ding zu holen. Also, aber Washington mit einem Touchdown.
Auswärts die eigene Bowl-Eligibility klar, oder das eigene Bowl-Game klar machen und dem Gegner die Playoffs versauen, dem Erzrivalen wäre natürlich eine ein sehr schönes Trio, aber glaube ich auch nicht.
Wenn Washington State das gewinnt, dann löst der Pac-12-Commissioner die Pac-12. Sorry.
Naja, dann hat Oregon immer noch die Chance auf die Playoffs. Washington ist dann wohl raus.
Florida gegen Florida State, Jan. Florida State mit 6,5.
Der Sunshine Showdown. Ja.
Für Florida ist noch nicht bowl eligible.
Nee, genau. Das wäre die andere Nummer. Das wäre so ein bisschen ähnlich. Und Florida State spielt ja mit Rodemaker, mit dem Backup. Das Problem ist, Florida, Graham Mertz hat ja eine überraschend gute Saison gespielt. Der hat sich über das Schlüsselbein gebrochen. Das heißt, die treten auch mit dem Backup-Quarterback an. Max Brown heißt er, glaube ich, und der ist komplett unerfahren. Der hat seine ersten relevanten Snaps ja gegen Mizzou gesehen jetzt gerade. Und von daher, ja. Nee, ich glaube, dass Florida State das trotzdem klar gewinnen wird. Die haben mehr Lösungen und wahrscheinlich auch ein bisschen besseres Passspiel im Duell der Backup-Quarterbacks.
Dann Christian, Stanford gegen Notre Dame. Notre Dame mit 26.
Notre Dame vermutlich deutlicher. Ich möchte nur auf eine Sache hinweisen, die David Lombardi getwittert hatte. Es gibt Ex-Komitees, sowohl bei Stanford als auch bei Cal. Die ständen sich dann gegenüber, bevor dann Cal sich diese Trophäe geschnappt hat. Ein sehr, sehr bizarrer Ritus findet man in den einschlägigen sozialen Medien. Aber sportlich das Ganze vielleicht nicht ganz so relevant an diesem Wochenende.
Dann Georgia Tech gegen Georgia, Jan. Georgia mit 24.
Ja, clean old-fashioned hate. Wird es vielleicht ein bisschen hoch hergehen, aber das dürfte Georgia sich überhaupt nicht nehmen lassen. Auch die Offense ist gerade auch so gut. Ich glaube, die gewinnen das höher. Das wird eine ziemliche Rutsche.
Dann unter der Voraussetzung, dass North Carolina überhaupt noch gerankt ist, Christian. North Carolina State gegen North Carolina. North Carolina mit 3.
Ja, und der Spread sagt ja einiges. Das wäre Mitte der Saison auch nicht so abzusehen gewesen. Das Wolfpack hat eine sehr,
sehr gute Saison. Also North Carolina State steht in der ACC vor North Carolina.
Ja. Ja. Das Wolfpack hat eine sehr gute Saison. Auch das haben wir nicht kommen sehen. 8-3. 8-3 Bilanz mit zuletzt 4 Siegen in Serie, unter anderem gegen Clemson, Miami. Also wenn der Trent your friend ist, dann gewinnt das Wolfpack das mit 10 Punkten.
Reden wir dann über, wie wackelt dann die Welt in North Carolina? Weil, also
der Punkt ist
heute, sagt, er kehrt zurück.
Genau, richtig. Die Gerüchte gab es, aber die Aussage war, die vom Athletic Department, Mac ist unantastbar und der kommt zurück.
Okay, gut.
Ja, aber vor allem auch von sich selbst, weil der ist über 70, ne, dass er selber auch entscheiden musste, erstmal will er überhaupt noch ein Jahr. Also beide Seiten haben gesagt, ja.
Dann Jan, Kansas State gegen Iowa State, Kansas State mit 9,5.
Ja, für Kansas State geht es noch um was. Wahrscheinlich hat sich das, oder womöglich hat sich das dann schon erledigt, wenn Oklahoma am Vorabend gewinnt, aber möglich ist das. Wird ein enges Spiel, wird enger. Ich glaube, es wird enger als gedacht. Iowa State war ja auch unangenehmer Gegner für einige Teams. Kansas State gewinnt das knapper.
Dann sind wir auch hier mit der Liste durch. Dann danke ich Jan, dass er sich die Zeit genommen hat. Du erlebst noch Thanksgiving in den USA, ja?
Ich erlebe noch Thanksgiving in den USA, richtig.
Ja, dann wirst du den einzigen Tag mir gefühlt des Jahres erwischen, wo die USA mal wirklich zur Ruhe kommen. Und dann schon mal Happy Thanksgiving an Jan. Danke, Christian. Danke, liebe Hörer. Es gibt Football en masse an diesem Wochenende. Von Donnerstag bis Montag College Football und NFL ohne Ende. Also der Football-Liebhaber kommt auf seine Kosten. Viel Spaß beim Genießen. Viel Spaß beim Genießen des ein oder anderen Truthahns vielleicht auch. Wir hören uns in der Big Show am Donnerstag wieder. Dort gibt's auch mehr Wesport. Danke, liebe Zuhörer. Bis nächste Woche. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.